Genau. Ja, meine Lieben, also wir bewegen uns wieder rund um den Sündenfall. Wir werden jetzt in der nächsten Zeit uns ein bisschen näher noch beschäftigen mit diesen luziferischen Kräften, mit der Schlange eben, die ja da eine wesentliche Rolle spielt. Wir haben schon begonnen, uns vorzubereiten, dadurch, dass wir eben dieses alte Mondendasein etwas näher beleuchtet haben. Es wird noch ein bisschen was dazu zu sagen sein, ich werde es aber relativ kurz zusammenfassen. Weil ja dort diese luziferischen Wesenheiten als solche das erste Mal in Erscheinung treten. Also nur kurz zur Erinnerung, es ging darum, dass auf dem alten Mond die jetzigen Engel, also die heutigen Engelwesenheiten, damals ihre Menschheitsstufe durchgemacht haben, das heißt ihr Ich erworben haben, das heißt in den Rang von geistigen Wesenheiten aufgestiegen sind. Denn erst eine Wesenheit, die über ein Ich oder dann noch was Höheres verfügt, ist eine schöpferische geistige Wesenheit, in gewisser Weise auf jeden Fall. Wobei eben bei den Engelwesenheiten dass damals, zumindest bei den regulären Engelwesenheiten, doch ganz anders dieses Ich sich entwickelt hat als bei uns Menschen, weil sie eben nicht diese Selbstständigkeit entwickeln konnten, die wir Menschen heute von Anfang an eigentlich entwickeln können oder zumindest veranlagt dazu sind, sie zu entwickeln. Weil bei den Engelwesenheiten, auch heute bei den regulären Engelwesenheiten, ist es ja so, dass ihr Wesen darin besteht, dass sie ihr Inneres, also ihr Selbst, wenn man so will, dass sie das vollkommen offenbaren. Das heißt, sie tragen eigentlich alles nach außen sichtbar für die anderen geistigen Wesenheiten hinaus. Das heißt, sie sind also zum Beispiel unfähig zu lügen. Sondern also was in ihnen vorgeht, was ihr Wesen eigentlich ausmacht, das offenbaren sie nach außen. Und wenn sie es einmal nicht offenbaren, dann erfüllt sich ihr Inneres vollkommen mit dem, was von den höheren Hierarchien kommt. Also Geisterfüllung von oben. Das heißt, sie haben nicht das, was wir als ein eigenständiges Innenleben nennen. Also wir haben unser eigenständiges Innenleben. Wir sagen so jetzt, also ich mal nicht nach außen, ich denke mir so innerlich mein Teil und denke mir, aha, komisch, nach außen bin ich vielleicht freundlich, aber innerlich denke ich mir halt mein Teil. Das können sie nicht. Wenn sie sich ins Innere, was sowieso auch nur im übertragenen Sinn ist, weil sie ja keine körperlich-räumlichen Wesenheiten sind, aber also wenn sie sich bildhaft gesprochen ins Innere zurückziehen, sind sie ganz erfüllt von dem, was ihnen durch die höheren Hierarchien gegeben wird, die schließlich dann irgendwo von oben aus der Schöpfungsquelle, aus der Trinität ihre Schöpfungsimpulse empfangen. Das nehmen sie im Inneren auf. Das Ganze geht dann schon durch ihr Ich durch und in dieser Form offenbart es sich dann aber vollkommen, vollständig nach außen. Aber eben nicht alle Engelwesenheiten haben auf dem alten Mond ihre Menschheitsstufe wirklich vollständig durchgemacht, sie sind daher auch nicht alle vollständig zu Engelwesenheiten heute aufgestiegen. Es sind welche zurückgeblieben und das sind die luziferischen Wesenheiten geworden. Bei denen beginnt es bereits, dass sie also so etwas wie ein eigenständiges Innenleben haben. Also, wobei das natürlich kein ganz freier Entschluss war, also wie Steiner immer sagt, sie sind abkommandiert worden in gewisser Weise zu dieser Rolle. Aber bei ihnen kommen zwei Dinge, die Hand in Hand gehen. Erstens einmal, sie offenbaren nicht mehr ihr ganzes Wesen nach außen, sondern nur mehr teilweise. Das heißt, ihre äußere Erscheinung wird dadurch in gewisser Weise bereits ganz zart zur Lüge. Weil Lüge ist es schon, wenn sich eben nur ein Teil des Inneren ausdrückt und ein anderer Teil verborgen bleibt. Dann ist das, was sich außen zeigt, sozusagen zumindest nicht die vollständige Wahrheit, sondern da fehlt etwas. Und im Inneren kommt es jetzt nicht mehr zu dieser Geisterfüllung von oben, sondern sie entwickeln eben ein eigenständiges Innenleben, indem sie einen Teil von dieser Geisterfüllung, die zunächst da war, abgeschnürt haben und für sich behalten, mehr oder minder, und darin ihre eigene Innenwelt bauen, wenn man so will. Also, ich meine, das ist aber die wichtige Voraussetzung dann für die Menschheitsentwicklung. Ich meine, sonst könnten wir heute nicht Menschen sein, wie wir sie sind. Also sonst würden wir uns auch so wie die Engelwesenheiten, wie die heutigen entwickeln, eben, dass wir ein eigenständiges Innenleben nicht hätten. Und daher auch nicht die Freiheit hätten. Weil die Engelwesenheiten, die Regelrechten, sind eigentlich vollkommen unfrei. Im Grunde. Sie leben zwar trotzdem ihr eigenes Ich aus, aber was sie da an Schöpfungsimpulsen hereinbekommen, das bekommen sie einfach ungefragt von oben. Sie können sich dem gar nicht verwehren. Wir können uns verwehren. Und die luziferischen Wesenheiten bilden so die Mittelstufe halt irgendwo dazwischen. Also bei denen hat es begonnen, dass sie sich also gegen diese Geisterfüllung eigentlich wehren. Damit natürlich sogleich das Problem verbunden, dass sie sich aber auch bis zu einem gewissen Grad abschnüren von der schöpferischen Quelle. Das ist das Problem. Also dadurch entsteht eine gewisse seelische Armut, auch zunächst einmal. Also ist am Anfang noch nicht so stark zu bemerken, aber je mehr sich ein Wesen von der Schöpfungsquelle absondert, und zwar von der Schöpfungsquelle in der Form, dass diese Geisterfüllung eben so erfolgt, dass es durch die ganze Kette der Hierarchien durchgeht, je mehr sich ein Wesen davon abschnürt, desto mehr muss es halt mit dem bisschen Seeleninhalt, dass es sich geraubt hat, auskommen, und mehr wird es zunächst nicht. Und beim Menschen ändert sich das ja insofern dann, als unmittelbar eben durch das Ich oder das unmittelbar das menschliche Ich den Zugang direkt zur Schöpfungsquelle hat. Das ist ein großer Unterschied. Also da ist es eigentlich so, dass wirklich das menschliche Ich aus Freiheit, das heißt willentlich, in gewisser Weise willentlich, direkt aus der Schöpfungsquelle schöpfen kann. Also das heißt, direkt aus demselben Bereich schöpft, aus dem die Trinität selber schöpft, ohne Umweg über die ganzen Hierarchien. Und daher liegt das immer an unserer Willenstätigkeit, auch an unserem Willensentschluss, ob etwas hereinkommt oder nicht. Wobei wir es natürlich nicht erzwingen können. Ich meine, das Zweite ist schon natürlich, dass aus der Schöpfungsquelle, wenn es um bedeutendere Dinge geht, natürlich uns etwas entgegenkommen muss. Also es ist so eine Art wie eine Willensbegegnung. Es muss ein Wille da sein, in der Schöpfungsquelle selber sich zu verschenken, und es muss der Wille des Menschen da sein, da einzutauchen. Und das ist gar nicht so einfach, weil der Wille schöpferisch nur dann ist, wenn er sich nicht blockiert durch, wie soll ich sagen, fixe Vorstellungen, wie das werden soll, was da jetzt hereinkommt. Sondern von denen muss ich mich im Grunde vollständig befreien. Also dann mache ich mich offen dafür. Also das heißt, unsere Willenstat ist eigentlich ein ganz offenes Gefäß zu werden. Schon ein, wie soll ich sagen, speziell geformtes Gefäß durch die Art, wie ich mich vorbereite in der Meditation oder sonst wie, habe ich schon eine gewisse Zielrichtung, aber die bestimmt nicht den Inhalt, sondern nur, wie soll ich sagen, bestimmt einen gewissen Bereich aus der Schöpfungsquelle, für den ich mich öffne, und für einen anderen vielleicht nicht. Aber es geht darum, sozusagen willentlich sich zum Gefäß zu bilden. Und das ist eben bei den Engelwesenheiten, bei den regelrechten Engelwesenheiten so nicht der Fall, sondern sie sind von Haus aus Gefäß und ganz, ganz offen, und es kommt aber eben auch nicht direkt aus der Schöpfungsquelle, sondern über die ganze Kette herunter. Das ist der große Unterschied. Wir haben auch darüber gesprochen, dass dass ja eben erst auf dem alten Mond man überhaupt so richtig von Widersachermächten sprechen kann, weil eben jetzt das auftritt, dass die Wesenheiten, die der Entwicklung entgegenstehen, weil sie eben selbst zurückgeblieben sind, sich auf demselben Planeten entwickeln, auf dem die eigentliche Hauptentwicklung stattfindet. Das war vorher nicht. Es hat schon auf der alten Sonne eine gewisse Trennung gegeben, weil auch davor am Saturn manche zurückgeblieben sind, aber die haben sich ja dann separiert. Die haben eine eigene Entwicklung auf einem eigenen Planeten durchgemacht sozusagen, und daher hat das die Sonnenentwicklung nicht gestört. Die konnte also noch ungestört vor sich gehen. Jetzt auf dem alten Mond ist es eben anders. Da sind die Widersachermächte dort tätig, wo auch die Menschheitsentwicklung, die damalige Menschheitsentwicklung sich stattfindet, wo also die Engel ihre Menschheitsentwicklung durchmachen. Und eben weil sogar diese Engel selber diese Widersacherwesen werden, oder ein Teil davon. Im Übrigen, gleich der Nachsatz für uns heute, ich meine, die Menschheit rüstet sich dazu, die nächste Kategorie Widersacherwesen hervorzubringen. Es wird also auch ein Teil der Menschenwesen für die Zukunft die Rolle von Widersachern haben, mit Sicherheit. Wird sogar für die Entwicklung bis zu einem gewissen Grad notwendig sein. Also das heißt nicht, dass es endgültig bleiben, das gilt ja auch nicht für die luziferischen Wesenheiten. Auch für die gibt es eine Erlösungsmöglichkeit, an der der Mensch ja wesentlich mitarbeiten kann und muss, so dass am Ende dieser ganzen großen planetarischen Entwicklungskette, die über 7 Stufen geht, dann doch ein großer Teil der Wesenheiten wieder den Anschluss findet und sozusagen das große Entwicklungsziel auch erreicht. Und hoffentlich nur ein kleiner Teil ausscheidet in eine ganz andere Entwicklungsrichtung. Diese Mondenentwicklung ist auch insofern interessant, als hier eben die Hauptentwicklung, das heißt die Ich-Entwicklung, nicht auf dem Zentralgestirn stattfindet, also nicht auf der Sonne stattfindet. Weil auch bereits also auf diesem alten Mond mit dem ganzen zugehörigen System dazu, gab es ja auch eine Sonne dazu. Das ist weder die alte Sonne noch unsere heutige, sondern halt die Sonne dieser damaligen Mondenentwicklung. Mondenentwicklung ist also nur ein Name für diesen ganzen planetarischen Entwicklungszustand im Grunde. Und da gibt es also jetzt diese Trennung, dass die Hauptentwicklung sich eben auf dem Mond und nicht auf der Sonne abspielt. Also dieser alte Mond umkreist wie ein Planet diese alte Sonne, andere Himmelskörper auch, aber dort spielt sich die Hauptentwicklung ab. Das haben wir schon besprochen. Also das heißt, am Anfang ist das Ganze ein Gebilde noch, dann beginnt sich das irgendwann zu trennen. Wir haben auch davon gesprochen, dass das zunächst einmal so ist, dass der Umlauf dieses alten Mondes so ist, dass er sich nur einmal während eines Umlaufs um die Achse dreht, das heißt, dass er im Wesentlichen der Sonne immer dieselbe Seite zuwendet. Dürfte allerdings nicht immer ganz so gewesen sein, es gibt da wahrscheinlich Änderungen auch drinnen, es ist nicht immer ganz, ganz klar ersichtlich. Also es gibt einige Stellen, wo Steiner deutlich das sagt, dass es also nur diese einmalige Drehung gibt. Das heißt, es ist dann wirklich so wie bei unserem heutigen Mond in etwa, der die Erde umkreist und dadurch der Erde immer das mehr oder minder selbe Seite zuwendet, mit ein bisschen ganz kleinen Schwankungen. Aber an anderen Stellen wird auch gesprochen vom Wechsel vom Tag- und Nachtwechsel. Und den gibt es aber jetzt wieder nur, wenn die Drehung mehr oder weniger als einmal ist, dann ist das möglich irgendwo. Aber es wird auf jeden Fall nicht so ein Tag- und Nachtrhythmus gewesen sein wie bei unserer Erde, sondern viel, viel längere Zyklen. Wenn. Und zu den Zeiten, wo dieser alte Mond nur immer die eine Seite der Sonne zugewendet hat in diesen Zeiten, haben die Wesenheiten, die auf dem alten Mond lebten, das heißt also diese, naja, wie ist das mit den Engelwesenheiten? Wir haben ja auch darüber gesprochen, sie waren nicht in dem Sinn inkarniert, wie wir heute als Menschen inkarniert sind in einem einzelnen Körper, sondern sie haben mehr oder minder als Gruppenseele in eine Mehrzahl von Leibesgefäßen hineingewirkt. Diese Leibesgefäße sind die Basis auch für unsere Leibeshüllen geworden sind. Also das heißt, im Grunde von uns war damals vorhanden physischer Leib, Ätherleib, Astralleib, also der Trieb- und Begierdenleib, der kommt auf dem alten Mond dazu. Das sind die. Und von denen haben wir auch unsere heutigen Leibeshüllen. Natürlich haben sie wieder Verwandlung durchgemacht, aber das ist die Entwicklung. Bei alter Saturn wurde einmal der physische Leib veranlagt. Allerdings nicht als fester Stoff, sondern nur als Wärmekörper. Also müsste man sich vorstellen, einen menschlichen Leib, man denke sich alles weg, das Feste weg, also die Knochen weg, das Flüssige weg, das Wasser, aus dem wir hauptsächlich bestehen, so weiß ich nicht, 70% oder so, ein Baby zu 90% oder was, und der Fötus überhaupt noch mehr. Denken wir uns auch weg, ja, wir denken uns die Luft weg, die in den Lungen und so weiter ist, denken wir uns auch weg, aber behalten wir zurück die Blutwärme, die sich durch unseren ganzen Körper... In dem Sinn Magnetismus zu der damaligen Zeit auch noch nicht. Magnetismus ist was entsteht, wenn astralische Kräfte in einen untersinnlichen Bereich hineingezogen werden. Das ist eigentlich erst was sehr spät in der Entwicklung auftaucht, also namentlich erst während unserer Erdentwicklung. Damals auf dem alten Saturn gibt es also weder Elektrizität noch Magnetismus. Also Elektrizität zum Beispiel hat damit etwas zu tun, dass der Lichtäther, also wenn man es jetzt ganz substanziell nimmt, was die elektrische Substanz ist, Licht, Äther ins Untersinnliche gewendet. Also das ist das Gegenbild dazu. Zum Lichtäther ist die Elektrizität. Und Klangäther ins Untersinnliche gewendet hat was mit Magnetismus zu tun. Also das sind sozusagen Ätherkräfte, die ins Untersinnliche gewendet werden. Hat wahnsinnig viel zu tun, zum Beispiel mit unserer ganzen Erdgeografie. Da gibt es also eine ganz starke Verteilung. Eben gerade diese elektrischen Kräfte, auch dann die magnetischen sogar, sind sehr stark in Amerika wirksam, aus dem Boden heraus. Da wirken die besonders stark. Und am allerstärksten, also da steigert sich eben bis zu dieser untersinnlichen magnetischen Wirkung sogar noch darüber hinaus. Das ist das Thema mit der dritten Kraft irgendwo dann, also, aber das ist sehr, sehr vage, dann an der Westküste Amerikas. Also Kalifornien, da das ist das ganze Ding. Diese Gegend hinaus, Nevada und die ganzen Gegenden, die stehen also besonders stark unter diesen, sagen wir mal, elektrischen und magnetischen Kräften und an der Küste oder die Küste selber schon im pazifischen Bereich drinnen, dort geht es dann noch tiefer hinunter. Das ist eine ganz interessante Sache, wenn man sich das anschaut, also wenn man so wenn man so die Erdkugel hat, dann dann kann man sagen, steigen diese Kräfte aber vom Untersinnlichen und da gehen sie dann ins Übersinnliche, wenn man so will. Und da irgendwo ist eine ganz große Spannung. Und diese Spannung, das ist genau da, das ist genau die Westküste Amerikas. Also das ist ein ganz extremes Spannungsgebiet. Da geht es am tiefsten hinunter und dann am höchsten hinauf. Weil am höchsten hinauf heißt, da geht es bis zum Lebensäther hinauf als höchstes.
Das reißt sozusagen den Menschen auseinander.
Da reißt es den Menschen komplett auseinander. Und da geht es am ist jetzt nicht ganz gut gezeichnet, noch weiter hinunterzeichnen. Da geht es hinunter bis zu dem, was man nennen könnte, die dritte Kraft. Die Steiner nie näher bezeichnet hat, aber die hängt damit zusammen, dass eben der Lebensäther ins Untersinnliche gespiegelt wird.
Und die Menschen von der Westküste Amerikas woanders übersiedeln, wie sieht das mit denen aus?
Naja.
Wenn sie nicht dort leben, wo sie aufgewachsen und gelebt haben?
Es ist schon sehr hartnäckig drinnen. Es sitzt sehr hartnäckig in den Menschen drinnen, ja. Also auf jeden Fall, nämlich sogar vermutlich über einige Generationen. Während es umgekehrt relativ schnell geht. Also ein Amerikaner wer einwandert in der zweiten Generation, ist ein Amerikaner, bis ins Physische hinein. Nämlich. Also da ist eine Änderung, also sogar eine wirklich messbare Änderung. Bis in die Gliedmaßen, die einen Hauch länger sind und solche Dinge. Also da prägt also der Boden sehr stark bis in den physischen Leib hinein, das Wesen. Und auf der anderen Seite ist das total freilassend wieder. Aber da ist also ein riesiger Spannungspol. Also, und ich meine, man könnte sagen.
Was ist da?
Naja, da sind in etwa wir. Das sind in etwa wir. Da kann man sagen, ist Europa.
Das ist die Linie durch Deutschland.
Ja, genau. Also da haben wir es zu tun mit dem Wärmeäther. Also vor allem Mitteleuropa. Also genauer könnte man sagen Mitteleuropa. Also da ist der Wärmeäther.
Das würde ich auch aufzeigen.
Ja. Sehr, sehr wesentlich. Und das hängt natürlich wieder ganz stark mit dem Ich zusammen. Auch. Daher ist es schon natürlich ein idealer Punkt für die Ich-Entwicklung irgendwo, geografisch gesehen. Aber das soll jetzt keine Wertung sein, also woanders können sie das Ich nicht entwickeln. Sie stehen halt unter anderen Voraussetzungen. Man kann sagen, da ist es am leichtesten in einer gewissen Weise. Ich meine, da ist es ein totaler Kampf, nicht zerrissen zu werden. Weil da ist am größten die Gefahr, dass sowohl bis ins Physische es zerrissen wird, als auch das Ich sozusagen unter extremen Anspannungen steht in einer gewissen Weise. Eben entweder und mit dem zusammenhängt natürlich, dass da auch, was da oben ist, am leichtesten das Luziferische dazu kann und da das Arimanische da unten. Da.
Das heißt, dieses Kontinent hätte niemals bevölkert werden sollen?
Nein, das kann man nicht so sagen. Es musste nur aufgepasst werden, dass es nicht zu früh, dass nicht zu früh der Mensch damit konfrontiert wird, zumindest also die Menschen, die es nicht aushalten. Weil es gab ja eine Bevölkerung und es war viel länger bekannt, dass es Amerika gibt, als Kolumbus ist sowieso schon ganz spät.
Und wenn man jetzt dorthin fährt, wie ist das dann, wie kommt das dann einem vor, also wenn man dann dort jetzt in Amerika spielt?
Naja, Ja, das ist, also ich denke mal, die Wirkung des Bodens spürt man sicher. Aber es ist natürlich subtil, es ist nicht so an der Oberfläche gleich, dass man sagt, oh, jetzt fühle mich ganz anders. Das schleicht sich halt so ein. Ich meine, es ist eine Frage der Wachheit, mit der man...
Eine Schwere, oder wie kann man das, so ein Gefühl...
Naja, Schwere. Es von Schwere würde ich gar nicht sagen. Es ist, man steht total unter Strom, könnte man sagen. Also es ist, man fühlt sich energiegeladen, aber es ist eine elektrische Energie sozusagen. Also es ist schon was, was nach Tatendrang und so weiter schon schreit. Weil gerade Elektrizität und so hängt ja mit unseren Willenskräften auch zusammen. Muskeln und so, da betätigen wir die Elektrizität auch in uns. Ganz stark. Und zwar interessant, einerseits am Willenspol bei den Muskeln, andererseits bei den Nerven. Also in beiden Richtungen ist das drinnen. Und das ist da, also wie wenn das unter Hochspannung steht, so ein bisschen in die Richtung geht es. Also es hat was irgendwie ein bisschen Extremes immer drinnen. Und hat deutlich auch dort, von dort kommen aber auch wirklich viele Impulse, die entweder einerseits total luziferisch abgehoben sind, also die ganzen esoterischen Strömungen, die von dort kommen, und das, da kommt viel von dort, also gerade von der Westküste, also Kalifornien und so. Und das hat so ein typisches Gepräge, dass es einerseits was total Luziferisches ist, aber intellektuell erklärt. Das ist ganz, ganz typisch. Das ist ganz sehr intellektuell erklärt dann wieder.
Ah, der Kurs in Wundern.
Ja.
Oder?
Ja. Genau. Also das ist eine spannende Sache. Aber ich meine, solche Sachen bereiten sich eben vor. Da hat sich vieles vorbereitet, eben auf dem alten Mond. Also gerade wenn man denkt, diese Zeit, wo auf dem alten Mond es wirklich eine Tagseite und eine Nachtseite gegeben hat, das sind natürlich auch ganz extrem polare Verhältnisse. Weil das bezieht sich ja dann auch nicht nur darauf, auf Licht und Finsternis und Hitze und Kälte, sondern eben auch auf die ganzen anderen Ätherarten und dergleichen. Lebensäther gab es ja damals noch nicht. Also es ging bis zum Klangäther hinauf. Und hinunter dann eben bis zum flüssigen Element, beziehungsweise entsprechenden Kräften. Also zum Beispiel auch das, was das mit der dritten Kraft zu tun hat, das gab es damals noch nicht. Das heißt, es gab auf dem Mond schon etwas Elektrizitätsähnliches, etwas Magnetismusähnliches, aber nichts, was ähnlich ist dieser sogenannten dritten Kraft. Das ist aber, die dritte Kraft ist sowieso so ein eigenes Riesenkapitel. Über dieses, können wir mal machen. Ich meine, es gibt nicht viel darüber und es gibt vor allem kaum klare Aussagen darüber. Es ist also eine sehr mysteriöse Geschichte. Da können wir uns anschauen. Na, jedenfalls diese Wesenheiten, die jetzt auf dem Mond waren, das heißt im Grunde diese Leibesgefäße des Menschen, physischer Leib, Ätherleib, Astralleib, bewohnt von dem Ich einer Engelwesenheit, aber so, dass eben eine Engelwesenheit mehrere dieser Körper eben nicht vollkommen bewohnt, sondern man kann sagen, seine Fühler hineinsteckt und dadurch sein Ich-Bewusstsein hat. Also um diese Wesenheiten geht's ganz besonders. Es gibt daneben allerdings auch Tierwesenheiten, tierartige Wesenheiten und pflanzenartige Wesenheiten. Wobei wir auch schon davon gesprochen haben, dass dass es zumindest zu einer gewissen Zeit des alten Mondes, nämlich als sich die Sonne bereits abgetrennt hatte, so etwas gab wie ein Tier-Menschen-Reich, ein Pflanzen-Tier-Reich und ein Reich von Mineralpflanzen oder Pflanzenmineralien, man kann man drehen, wie man will, also sowas, was dazwischen ist. Das heißt, es gab keinen wirklich toten Boden, sondern auch der Boden hat gelebt und er war nicht nie ganz fest, aber halt wie eine lebendige Masse. Also manchmal sage ich Steiner wie ein Kochsalat oder so. Also, ich meine, es ist jetzt ja, einfach ein bildhafter Ausdruck. Es ist natürlich nicht so wie unsere heutigen Pflanzen, aber es ist etwas, was gelebt hat, noch lebendig war. Und das, was Vorläufer eben unseres Menschenleibes war, das hatte damals eben den Charakter dieses Tier-Menschenwesens. Und zwar gab es, ja, vielleicht eines noch vorher, gerade in der Zeit, also wo dieser alte Mond seiner Sonne immer nur eine Seite zugewendet hat, gab es Wanderzüge. Es gab Wanderzüge, sodass diese Menschen, nennen wir sie jetzt Menschen der damaligen Zeit, dass die einmal hingewandert sind in den Sonnenbereich, der also von der Sonne bestrahlt wurde und dann wieder auf die Nachtseite gewandert worden im Laufe von vielen Jahren oder was auch immer. Also die Zeitrechnung kann man sicher mit unserer heutigen nicht vergleichen, aber es gab also zunächst solche Wanderzüge.
So, damit sie wieder auf der Sonnenseite sind, oder wie?
Naja, ja, also sie wollten nämlich abwechselnd in den Sonnenzustand kommen, also wo sie von der Sonne bestrahlt wurden, aber auch eben nicht dauerhaft, das war auch wieder zu viel, dann sind sie wieder auf die Schattenseite gewandert. Also das war ein beständiges Herumziehen um diesen Planeten zunächst. Wie gesagt, das ist eine bestimmte Phase. Es gab dann mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit eine auch, wo die Drehung etwas anders war, wo auch durch die Drehung dieses alten Mondes selber es zu Wechselzuständen von Sonne und Schatten kam. Nennen wir es Tag und Nacht, aber sicher in wesentlich größeren Zeiträumen. Also nicht so im Tageswechsel wie wir, sondern das ist ein Wechsel, der sich über Jahre erstreckt hat, wenn man es mit unserer Zeitrechnung irgendwo vergleichen will. Und das Bewusstsein ändert sich, je nachdem, ob diese Wesenheiten jetzt auf der Sonnenseite oder auf der Nachtseite sind. Wenn sie auf der Sonnenseite sind, kommt nämlich das, dass erstens einmal der Astralleib und auch der Ätherleib herausgehoben werden.
Also
auf der Sonnenseite. Das heißt, sie sind nicht so ganz bei sich, wie wenn sie auf der Nachtseite sind. Dafür erfüllt sich aber ihr Bewusstsein jetzt ganz mit dem, was von der Sonne kommt. Also sie haben ein ganz helles Bewusstsein, aber kein Selbstbewusstsein gerade zu der Zeit, sondern da ist also am stärksten die Geisterfüllung, von der wir gesprochen haben, weil die höheren Hierarchien, die sind alle mit der Sonne hinausgezogen. Die sind nicht auf dem Mond geblieben. Das war für die eine zu starre Welt, auf der sie sich nicht hätten genügend schnell weiterentwickeln. Und daher sind die mit der Sonne hinausgezogen. Und wenn jetzt diese Mondmenschen, wenn man so will, auf die Sonnenseite wandeln, dann kommt also diese ganz starke Geistererfüllung. Das heißt, da haben sie kein eigenständiges Innenleben, sondern sie sind erfüllt von den höheren Hierarchien. Und zwar aber namentlich mit all dem, was mit der Sonne zu tun hat. Weil noch höhere Hierarchien oder so mit dem ganzen Sternenhintergrund und so zu tun, also das nicht direkt mit der Sonne zu tun hat, das kriegen sie weniger mit zu dem Zeitpunkt. Also sie kriegen speziell mit alles das, was die Hierarchien vermitteln können, die mit der Sonne hinausgegangen sind.
Und meinst du jetzt die Körper, die den Engelwesenheiten zur Verfügung standen, oder die Engelwesenheiten selbst?
Naja, ja, es ist eine sehr gute Frage. Ich-Bewusstsein haben ja nur die Engelwesenheiten. Das, was der Rest ist, was sozusagen die Leibeshülle bildet, hat allerdings einen Astralleib. Und in dem Astralleib gibt es also seelische Erlebnisse, also so vergleichbar mit unseren Träumen. Und das heißt, diese Bilder, die in dem Astralleib drinnen sind, haben nicht unmittelbar was mit den Engelwesenheiten zu tun. Aber die Engelwesenheiten haben auch ihr eigenes Bewusstsein, bringen das mit und spiegeln sich natürlich aber auch in diesen Traumerlebnissen, die da drinnen sind. Das bildet den Untergrund irgendwo. Also das gehört, darum ist das so schwer zu beantworten, nicht? Weil so wie bei uns auch, nicht? Weil wir sagen, wir reden von unserem Bewusstsein. Wir kriegen aber nicht mit, dass unser Astralleib zum Beispiel hat sein eigenes Bewusstsein. Und der kriegt sehr viel mit. Nur wir wissen davon in unserem Ich-Bewusstsein nichts. Wenn wir das wissen würden, dann würden wir unser ganzes Schicksal vor Augen haben. Weil zum Beispiel der Astralleib führt uns dorthin. Der weiß genau, wo wir hinwollen. Der sucht sich genau die Dinge und führt uns dorthin, wo uns unser Schicksal ereilt. Das läuft eigentlich über den Astralleib letztlich. Und ja, auch unser Ätherleib hat ein eigenes Bewusstsein. Auch der kriegt viele, viele Dinge mit und richtet danach seine Tätigkeit ein. Im positiven wie im negativen Sinn. Also er versucht sich auch zu wehren gegen negative Einflüsse zum Beispiel dadurch, und die kriegt er mit. Ja, selbst unser physischer Leib hat sogar das allerweiteste Bewusstsein, das aber sehr dumpf ist.
Aber steckt ja das drin, dass die Engelwesen da gearbeitet haben?
Ja, ja, richtig, indem die Engelwesenheiten sich zwar nicht vollkommen verkörpern, aber hineinwirken, sind überall in diesem Leibesgefäß die Spuren der Engel drinnen zu finden. Ganz genau. Und gerade dadurch erwerben sie ja ihr Ich-Bewusstsein. Weil sie bekommen sozusagen zurückgespiegelt die Spuren ihrer eigenen Taten, die sie da drinnen vollziehen in dem Gefäß. Es ist noch kein, zum Beispiel noch kein richtiges Bewusstsein für die Außenwelt da, aber sie spüren, was sie da hineinarbeiten. Das wird ihnen zurückgespiegelt. Und dadurch erleben sie sich selbst. Weil, um sich selbst zu sehen, braucht man sozusagen immer den Spiegel. Und man muss sehen, aha, jetzt so noch, ah, da tut er das drin, ah. Aha, da tut das auch drin, dann sehe ich es erst. Also, so im Prinzip bildhaft gesprochen ist das mit den Engelwesenheiten. Aber das hat natürlich eben auch immer eine reale Wirkung, weil so, wenn wir in einen Spiegel hineinschauen, hat das keine reale Wirkung auf den Spiegel, der ändert sich nicht dadurch. Da ist es aber anders, indem sich die Engel spiegeln darin, ändern sie auch etwas in dem Gefäß und prägen dem gewisse Spuren ein.
Aber ich habe gedacht, der Ätherleib ist für das Schicksal und so als Träger, als Gedächtnis quasi.
Naja, er ist ein Gedächtnisträger, das ist schon wichtig, aber das Schicksal hängt am stärksten mit dem Astralleib zusammen, weil wir die ganzen Fehler, die wir begehen, prägen wir eigentlich dem Astralleib ein, der ist beschädigt dadurch und der sucht sich im Grunde jetzt einen Weg, diese Fehler wieder auszugleichen. Das Gedächtnis zum Beispiel für die vergangenen Inkarnationen oder so, das ist schon richtig, dass das im Ätherischen ist, aber das ist sogar sehr viel mehr im Weltäther drinnen als in unserem eigenen Ätherleib. Da ist nur ein winziger Extrakt davon drinnen. Also im Ätherleib ist kaum mehr drinnen als die Spur, wir haben da und da einmal gelebt. So als Gesamttatsache. Und die Details sind eigentlich im Weltenäther eingeschrieben oder in der Akasha-Chronik, wenn man so will. Und von dort kann man es ablesen. Das heißt, wenn ich das lesen will oder einen Rückblick auf das haben will, dann muss ich tatsächlich in der Akasha-Chronik lesen. Aber die Schicksalskräfte selber wirken am stärksten im Astralleib. Und der ist eben der Tätige, der uns zu unserem Schicksal hinführt. Und das ist der uns, modern könnte man sagen, unser Unterbewusstsein ist es, das uns zu unserem Schicksal hinführt. Normalerweise. Außer man ist in der geistigen Entwicklung schon so weit, dass man das zumindest teilweise ins Bewusstsein heben kann. Dann geht man aus freiem Entschluss dem Schicksal entgegen.
Aha, und umso besser man den Astralleib organisiert,
ja,
sprich daran arbeitet,
ja,
umso besser hält man das Schicksal aus oder begegnet man ihn.
Ja, ja, weil indem man am Astralleib arbeitet, heißt ja nichts anderes, als dass man ihn weiterentwickelt und namentlich alle Fehler, die drinnen sind, aufarbeitet. Und das heißt, man tut eigentlich schon Schicksalsarbeit, weil der Sinn des Schicksals, das sich vollzieht, ist primär mal, dass diese Dinge aufgearbeitet werden im Astralleib. Also wenn ich das sowieso aus freiem Entschluss angehe, arbeite ich bereits an dem. Und dann muss das Schicksal sozusagen nicht so sehr von außen an mich herankommen.
Dann bestimme ich mein Schicksal, wenn das bereinigt ist.
Ja, ja, wenn alles bereinigt wäre, Gott, dann hätten wir die letzte Inkarnation hinter uns. Dann,
gut, als Ziel.
Als Ziel. Also das ist noch ein weiter Weg. Also wir haben so viele Schrammen da drinnen, namentlich aus der Vergangenheit. Da haben wir Schlimmstes drinnen. Das wird noch lang dauern. Ich meine, es gibt einzelne, ganz wenige Eingeweihte, die so weit sind, dass sie das vollständig ausgeglichen haben und die sich nicht mehr inkarnieren brauchen. Buddha zum Beispiel ist so ein Beispiel. Also in der Lehre des Buddha ist das ja zu Recht drinnen, also der Eingang sozusagen wieder ins Nirvana oder wie auch immer, und als Ziel eben das Rad der Wiedergeburten anzuhalten oder abzubrechen. Aber das geht eben nur, wenn ich das gesamte Schicksal, das sich über viele, viele Inkarnationen aufgespeichert hat, vollständig abgetragen habe. Dann ist das möglich. Und dann gibt es immer noch zwei Möglichkeiten. Es gibt eben hohe Eingeweihte, die ab diesem Zeitpunkt nur mehr aus der geistigen Welt heraus inspirierend wirken auf das Erdendasein. Es gibt andere, die freiwillig den Entschluss fassen, sich trotzdem wieder zu inkarnieren. Und weil sie eben gewisse Aufgaben kann man eben nur erfüllen, wenn man hier wirklich in einem physischen Körper ist. Gewisse Dinge gehen nicht einfach aus der geistigen Welt. Und gehen auch nicht so indirekt, weil wenn sie aus der geistigen Welt wirken, wie wirken sie? Dann wirken sie, indem sie Menschen, die hier unten sind, inspirieren und die dann Aufgaben vollbringen. Aber das hat eben gewisse Grenzen. Wenn ich wirklich das Maximum diesbezüglich ausführen will, dann muss ich mich wirklich vollständig inkarnieren. Dann genügt es nicht, dass ich da und wenn inspiriere, sondern dann muss ich mich inkarnieren. Und ich muss natürlich dann schauen, dass ich den Astralleib nicht wieder beschädige. Also es ist nicht von Haus aus dann gesagt, dass das nicht schief gehen könnte. Auch. Also es heißt nicht, hurra, ich habe endlich meinen Astralleib vollkommen gereinigt, es kann nichts mehr passieren. Also so einfach ist es auch nicht. Also das ist auch mit einem großen Risiko verbunden. Natürlich hat ein Mensch, der so weit gekommen ist, dass er wirklich alle karmische Schuld und daher alle Fehler im Astralischen getilgt hat, der hat natürlich eine ganz gewaltige Kraft in sich und wird nicht so leicht wieder in neue Fehler verfallen. Aber trotzdem, man darf ja nicht glauben, dass die Widersachermächte schlafen. Und auch die entwickeln sich in einer gewissen Weise weiter und versuchen natürlich gerade solche Menschen wieder herunterzuziehen. Und das kann dann also ein gewaltiger Rückschlag sein. Nicht nur für ihn persönlich, sondern für die ganze Menschheitsentwicklung. Weil wenn so ein Mensch da ist, von denen es eh nur ganz wenige gibt, der so große Impulse geben kann, wenn es gelingt, den irgendwie zu verführen in die eine oder andere Richtung, dann sind sie natürlich ein großes Stück weitergekommen, die Widersachermächte. Also man darf nicht glauben, dass ein Eingeweihter jetzt schon absolut gefeit ist und er braucht sich keine Sorgen mehr machen. Im Gegenteil, also die stärksten Kräfte treten an ihn heran.
Ja, vor allem wenn ein Kind ist, nicht wahr, oder?
Ja, natürlich. Natürlich. Natürlich, die Schuldfähigkeit sozusagen im karmischen Sinn beginnt erst, wenn das Ich bis zu einem gewissen Grad erwacht ist. Also einmal vor dem dritten Lebensjahr überhaupt nicht natürlich und dann zunächst einmal auch nur sehr zaghaft.
Könntest du das jetzt sehen, wenn es ein Inkarnierter ist oder wenn so ein Kind sehen?
Du meinst, ob das Eingeweihter ist, ein großer. Das ist schwierig. Ich kann das sicher nicht, würde ich sagen, sicher nicht, mit Sicherheit. Es stellt sich oft, vor allem weil gerade bei Eingeweihten das eben sehr, sehr zurückgehalten wird, ohne dass es jetzt bewusst verborgen wird, aber das sind eigentlich in der Regel sowas von stinknormal, dass es schon fast auffällig ist. Also so das Bild, also da geht jetzt ein Erhabener, wo alle auf den Boden fallen, gleich vor Ehrfurcht und Ding, also so ist es überhaupt nicht. Also der wirkt also eigentlich total durchschnittlich in der Regel. Und wird in der Regel also auch nie irgendwo in die Öffentlichkeit treten. Das müssen dann ganz spezielle Aufgaben sein, wie es eben Steiner hatte, um das in der Welt zu verbreiten. Ich meine, dazu muss der zwangsläufig in die Öffentlichkeit treten und hat eh einen hohen Preis dafür bezahlt. Weil in dem Moment, wo man in die Öffentlichkeit tritt und sozusagen es irgendwie bekannt wird, egal ob ein kleineren oder größeren Kreis, ich meine, dann häufen sich die Widerstände extrem. Also da haben die Widersachermächte natürlich ein gewaltiges Einfallstor dann, um den anzugreifen, weil sie nämlich die ganzen Menschen, die um ihn herum sind, angreifen können und die so manipulieren, dass sie dem schaden eben in Wahrheit. Na, das hat man bei Steiner bitte deutlich genug gemerkt. Ich meine, wahrscheinlich den größten Schaden haben ihm die eigenen Leute zugefügt, wenn man es ganz genau sagt. Aber das ist ganz typisch, das ist jetzt gar kein, darf man gar nicht einmal so verurteilen, weil es ist ganz logisch, dass das so passiert ist. Das dort setzen und im engsten Kreis rundherum setzen es am stärksten an. Und wenn die nicht auch auf so einer sehr hohen Stufe schon stehen, sondern nur auf einer hohen, aber noch nicht auf einer sehr hohen, dann sind sie unter Umständen in manchen Augenblicken eben den Widersacherkräften auch nicht gewachsen. Und daher wird jeder Eingeweihte, wenn sich es irgendwie vermeiden lässt, also absolut nicht in der Öffentlichkeit in Erscheinung treten, sondern ganz im Hintergrund sein und die Wirkungen, die er ausstrahlt, die sind ganz, ganz dezent, ganz, ganz bescheiden. Ich meine, das ist, vielleicht begegnet ein Mensch irgendwo einmal in der U-Bahn und wirft ihm irgendein Wort zu. Das nimmt er zunächst gar nicht für irgendwas Besonderes. Und später spielt das in dessen Leben eine ganz bedeutende Rolle. Vielleicht kann er sich gar nicht mehr erinnern, dass das von dort gekommen ist. Aber es ist wie ein Schlüssel, der dem anderen jetzt dann in einem bestimmten Moment den Zugang zu irgendeiner Inspiration oder so eröffnet. Ist trotzdem ganz freilassend. Das ist einfach, man gibt ihm ein Werkzeug in die Hand sozusagen. Weil der Eingeweihte eben einen Blick dafür hat, dass der karmisch schicksalsmäßig also so weit ist, diese Aufgabe anzugehen. Und der macht nichts anderes, als er sagt, da hast du den Schlüssel dort, mach die Tür auf dort. Nein, das sagt er gar nicht mehr, mach die Tür auf. Der drückt ihm einfach den Schlüssel in die Hand. Der verschwindet irgendwo und irgendwann nach 20 Jahren sagt er, so in dafür einen komischen Schlüssel. Ah, vielleicht passt er gerade bei der Tür. dann sperrt es auf, sozusagen bildlich gesprochen. Das ist genau das, also so passieren dann diese Wirkungen eigentlich. Also ganz, ganz bescheiden, dann im äußeren Leben ist er, weiß ich nicht, Zeitungsverkäufer oder irgendwas, oder Autoverkäufer von mir aus, irgendwas, wo man nie darauf denken würde, das ist jetzt ein großer Eingeweihter. Weil da stellt man sich vor, dass man seiner Seite jetzt den ganzen Tag meditiert und Bücher schreibt, meditiert schon, keine Sorge, aber das wird kaum wer mitkriegen. Das wird in der Umwelt kaum wer mitkriegen.
Die werden von selber bescheiden.
Das ist eine ganz natürliche Bescheidenheit. Und ich meine, er würde, wenn man ihn unmittelbar darauf anspricht, das natürlich auch nicht verleugnen. Weil wenn ihn wer anspricht, darf, muss er das ja erkannt haben in irgendeiner Form. Und dann kann er sie natürlich auch deklarieren. Also er würde es nicht verweigern, nur eben die 99% der Leute würden nie auf die Idee kommen. Das ist also ganz, ganz interessant. Aber das ist eben die, und da gibt es eben einzelne, ganz einzelne wenige darunter, die eben so weit sind, dass sie überhaupt für sich, für ihre eigene Entwicklung keine irdische Inkarnation mehr brauchen würden. Und die wirklich das Risiko auf sich nehmen, noch einmal Schrammen abzukriegen. Ja, und die Schlüssel auszuteilen. Und die Schlüssel kann man halt nur da austeilen, sozusagen, auf diese Art.
Aber je weiter hoch man kommt, dann sind die Aufgaben auch komplizierter.
Ja, natürlich. Natürlich, also wesentlich. Wesentlich, also, weil sie vor allem also einen sehr großen Überblick dann erfordern. Also das heißt, wie sich das wirklich in das Ganze hineinsteht, wie einzelne Menschen notwendig sind, um im Großen etwas erfüllen zu können. Weil dazu ist vielleicht einer notwendig, der in Amerika sitzt, einer, der in Tokio sitzt und einer in Kuala Lumpur oder sonst wo. Und irgendwo, ohne das voneinander wissen, arbeiten sie in die gleiche Richtung und irgendwann kommt was raus. Aber da muss man den Überblick haben und eben auch einen gewissen Überblick darüber haben, wie die Schicksalsfäden eben laufen.
Aber dort wirkt er eben auf das Verhalten, durch sein Verhalten auf die einfachste Weise mit den Menschen.
Ja, richtig. Er gibt dadurch einfach Anstöße. Aber es ist eben immer, wie gesagt, vollkommen freilassend dadurch. Natürlich wirkt er durch sein Vorbild auch in seinem bescheidenen Umfeld, in dem er auftritt, einfach durch die Art, wie er ist. Ich meine, es ist ganz interessant zu lesen, wie zum Beispiel in der kümischen Hochzeit wieder der Christian Rosenkreuz geschildert wird. Jetzt ist das natürlich das Ganze eine imaginative Schilderung, keine äußere Schilderung. Trotzdem ist nicht ohne Grund die Art, wie auch die Person des Christian Rosenkreuz geschildert wird, ist sehr typisch für einen Eingeweihten. Also er hat alle so typisch durchschnittlich menschlichen Eigenschaften. Er hat seine Ängste, es kommt immer irgendwie durch, dass er sehr bescheiden ist. Das nicht, wer das dauernd sagt, aber das kommt schon immer durch. Aber er hat seine Ängste, wie das wird. Er weiß nicht, ob er der nächsten Aufgabe gewachsen sein wird. Aber er hat auch Humor, er lacht. Also er ist so ganz, man könnte fast sagen, so ganz banal eigentlich, so in Erscheinung. Also jedenfalls mit Sicherheit nicht diese erhabene Erscheinung. Eine solche Erscheinung kann, oder namentlich in älteren Zeiten war das notwendig zu kultischen Zwecken. Also wenn man sozusagen das Priesteramt im weitesten Sinne ausgeübt hat, dann musste man eigentlich so erscheinen wie eine Gottheit auf Erden. Aber das ist vor allem gedacht für eine Zeit, die noch relativ kollektiv war, also wo die Menschen noch sehr relativ kollektiv waren. Also da wurde eben gerade dieses, wie soll ich sagen, Persönliche völlig abgelegt und etwas völlig Übermenschliches im Grunde vor die Menschen hingestellt. Eigentlich steht der Priester da wie die Gottheit selber oder zumindest wie der Schleier der Gottheit selber. Und so steht der Eingeweihte, aber der heutige Eingeweihte nicht in der Welt drin, sondern er ist so typisch Mensch unserer Zeit. Typisch Mensch uns in der jeweiligen Zeit, in der er drinnen steht. Vom ganzen Fall, er ist kein Revoluzer oder irgend sowas, er ist aber halt kein Angepasster, er ist so, man weiß nicht genau wie wo. Aber es wäre dann immer jemand, wo man sagt, ja, das ist ein klasse Bursch irgendwie, mit dem möchte ich gerne zum Freund haben. Und irgendwann merkt man dann vielleicht, wenn man länger mit ihm zusammen ist, doch irgendwo ist mehr. Aber man kommt nicht dahinter, was, wieso. Also.
Könntest du auch ein bisschen Bezug nehmen auf das Thema der Kriege im Übersinnlichen? Worüber uns der Ariman erzählt hat, letztes Mal.
Armageddon.
Wie sie im Übersinnlichen auch Kriege schon abspielen und im irdischen auch Spiegelung eine Wiederholung ist eigentlich.
Richtig, ja. Also. Ja. Naja, führt uns jetzt ein bisschen noch weg von dem Thema, obwohl es hier vorbereitet wird. Eben vorbereitet wird dadurch, dass jetzt auf dem alten Mond sich das zu differenzieren beginnt, eben zwischen den Engelwesenheiten, die ihre Menschheitsentwicklung schaffen, und den anderen, die zurückbleiben. Da entsteht einmal eine ganz starke Polarität. Das ist auch, hängt zusammen mit dieser Polarität Sonnenseite und Nachtseite. Und auf der Sonnenseite sind sie ganz geöffnet dieser Geisterfüllung, was die Hierarchien, die auf der Sonne sind, ihnen geben. Und auf der Nachtseite sind sie eben abgeschnürt von diesen Sonnenkräften. Das Bewusstsein wird in gewisser Weise dumpfer, aber eigenständiger. Es wird ein Eigenbewusstsein. Und die luziferischen Wesenheiten sind eigentlich die halt ein bisschen zu sehr von diesem Eigenbewusstsein behalten haben. Das heißt, die sich zu wenig dieser Sonnenseite ausgesetzt haben. In gewisser Weise. Interessant, weil Luzifer der Lichtträger ist. Aber er bekommt sein Eigenbewusstsein oder die luziferischen Wesenheiten eben gerade dadurch, dass sie die Nachtseite mehr suchen. Und weil sie wollen nämlich das Licht rauben. Sie wollen es. Weil was dann als inneres Bewusstsein entsteht, das ist eigentlich das geraubte Licht. Sie rauben eigentlich immer etwas von dieser Geisterfüllung, behalten es aber jetzt für sich. Und es ist nicht mehr in lebendiger Verbindung mit den Hierarchien, sondern jetzt nur mehr in Verbindung mit dem eigenen Ich. Und das ist sozusagen die Beute, die sie mitnehmen. Also das sind so eine Art wie Lichterräuber irgendwie. Und damit flüchten sie ins Dunkle hinüber. Also diese zwei Zustände gibt es.
Und sind das dann Menschen, sind schon
ja. Ja, ich meine natürlich, haben die damals auf dem alten Mond, das ist ja ein ganz anderer Zustand als unser Erdenzustand, jetzt nicht vergleichbar von der Gestalt wie wir heute. Das, also von dem her ganz anders. Aber es gibt schon gewisse Formen, die man zumindest nachempfinden kann, wenn man die heutige Tierwelt anschaut.
Das wollte ich sagen.
Es gibt dann damals nämlich wirklich drei große Gruppen von solchen Menschen. Es gibt die Löwenmenschen, es gibt die Stiermenschen, es gibt die Adlermenschen. Das sind also drei große Gruppen, die sich natürlich weiter differenzieren. Also das hängt natürlich dann auch mit unserer Dreigliederung im heutigen Organismus zusammen. Wir haben heute vieles davon in einem Organismus halbwegs harmonisch vereinigt. Also wir haben das mehr Adlerhafte halt oben, das ist das Kopfartige, das Löwenartige ist die Mitte, also das rhythmische System, Herzatmungssystem, und dann das Stierartige, das ist das Verdauungssystem, das Gliedmaßenstoffwechselsystem. Also wir haben das bis zu einem gewissen Ausgleich gebracht. Und es gibt ja interessanterweise gerade diese Adler, Löwe und Stiermenschen, gibt es so als Art Wiederholungszustand im Anfang unserer Erdentwicklung dann auch noch einmal, also so namentlich in der lemurischen Zeit bis hinein in den Anfang der atlantischen Zeit, gibt es also auch einmal so drei große Menschengruppen, die eben Adler, Stier und Löweartig sind. Die sind dann schon noch näher unseren heutigen Tieren. Also die auf dem alten Mond sind natürlich nur sehr vage zu vergleichen mit unseren heutigen Tieren, weil ja die ganze Umwelt anders ist. Aber sie sind von denen abgeleitet. Und vor allem, was auch interessant ist, also interessant sind dabei insbesondere die Stier- und die Löwenmenschen, weil aus denen sich auch bei der Geschlechtertrennung die Geschlechter entwickelt haben. Und zwar aus den Löwenmenschen das weibliche Geschlecht und aus den Stiermenschen das männliche Geschlecht. Also die Löwenartigen sozusagen, das sind die Frauen. Also es sind die Wildkatzen, sozusagen.
Haha.
Und wir Männer sind Stier.
Die Folge davon.
Also das hat sich dort vorbereitet. Und es ist auch so, dass also im Menschenwesen selber noch dazu auch eine gewisse Aufteilung dadurch erfolgt ist, dass ein Teil, namentlich der obere Teil, eben mehr unter den Einflüssen dieser Sonnenkräfte war und ein anderer Teil, der halt mehr mit den Finsterniskräften, also von der Nachtseite sozusagen, zu tun hatte. Und das sind mehr die Kräfte, die jetzt das Eigensinnige sozusagen entwickeln mit der Zeit, was dann immer mehr Richtung Egoismus geht. Und das andere, das Helle, das ist halt das Engelartige sozusagen. Also auch das differenziert sich. Und es ist auch immer so, wenn sie hinüberwandern auf die Sonnenseite, dann fällt irgendwann auch das Untere ab, kann man sagen. Also es, was dann gleichbedeutend ist mit so einem Art Ablegen des Leibes, wenn man so will. Und dann wieder Beziehen eines neuen Leibes. Aber es ist so ein Mittelding zwischen, man kann nicht sagen, dass es eigentlich tot schon ist, man kann aber auch nicht sagen, dass es wie beim Schlafen ist. Wir haben ja gesagt, es wird im Ätherleib, Astralleib, wird herausgehoben, wenn sie auf der Sonnenseite sind. Also wenn das beim Menschen heute passiert, wann passiert das? Beim Tod. Und weil wenn man schlafen geht, nur der Astralleib und das Ich, das wir ja haben, hinaus. Im Bett bleibt hoffentlich der belebte Leib zurück, nicht der tote Leib. Wenn er tot ist, dann machen wir halt nicht mehr auf. Dann ist vorbei. Auf dem alten Mond war das aber standardmäßig, dass also Astralleib und Ätherleib hinausgegangen sind. Das Ich war ja noch nicht, auch das Engel-Ich nicht vollkommen inkarniert. Also das war sowieso immer halb heraus. Aber es geht also beides heraus, was darüber ist, also Astralleib und Ätherleib. Nur der physische, das rein physische, was dann zurückbleibt, ist eben trotzdem kein vollkommen totes physisches, weil der ganze Mond eigentlich lebendig ist bis zu einem gewissen Grad und von Ätherkräften durchzogen ist. Das ist der große Unterschied. Darum gibt es ja eben auch kein Mineralreich in unserem Sinn, sondern einen Mineralpflanzenreich. Das heißt, wenn der Leib dort abfällt, ist er kein wirklich toter Leib, sondern eine lebendig, bis zu einem gewissen Grad lebendige Masse. Und die sehr formlos wird. Und sozusagen zerfließt, wenn man so will, bis zu einem gewissen Grad. Unappetitlich, ich weiß. Wird uns wahrscheinlich alles etwas unappetitlich vorkommen heute, aber ist heute eher anders. Und wenn diese Menschen jetzt wieder Astralleib und Ätherleib hineinziehen, dann beziehen sie eigentlich diese Hülle wieder.
Sammeln sie
das wieder auf. Ja, ja, richtig. Wobei es sicher eine gewisse Durchmischung mit dem, was der Umgebung gibt, weil das nicht so als abgeschlossener Block da liegen bleibt. Aber es ist also so ein Mittelding zwischen Schlaf und Tod, was da passiert. Man legt den Leib bis zu einem gewissen Grad wirklich vollständig ab, aber er bleibt als sehr ungestaltetes Ding erhalten. Und das bezieht man im Grunde wieder. Und indem das wieder bezogen wird und sich namentlich die Tätigkeit auch dieser Engelwesenheiten wieder zum Ausdruck bringt, darin gewinnt es wieder deutlich mehr an Formen. Das heißt also, je mehr sie dann auf die Nachtseite, nein, das ist jetzt eher das Wurscht, aber also je mehr sie auf die Nachtseite wandern, desto deutlicher ausgeprägte Formen bekommt diese Wesenheit wieder. Wobei wandern darf man sich natürlich nicht so vorstellen, weil es einen festen Boden gab es nicht. Also es ist eine eher schwimmende Bewegung, schwimmend fliegende Bewegung, irgend sowas. Also es ist sehr schwer vorstellbar. Und je mehr sie in der Nachtseite sind, desto deutlicher konturiert, desto am meisten verfestigt, desto am zähesten wird diese Gestalt irgendwie. Also wirklich wie so, weiß ich nicht, wie eine Plastilinmasse oder irgend sowas. Schon was ziemlich, ziemlich zähes. Aber eben lebendig und durchseelt und so, dass sich das Seelische auch wirklich ausdrückt in den Formen drinnen. Und daher auch eben dann diese Differenzierungen ergibt. Und dann geht die Wanderung wieder auf die Sonnenseite, dann wird es langsam, zieht sich wieder Ätherleib und Astralleib heraus und das Ganze wird wieder mehr formlose, weiche, sehr weiche, formlose Masse. Und das vollzieht sich also zunächst einmal durch die Wanderungen, aber dann eben sicher auch infolge der Drehung dieses alten Mondes. Und zu diesen drei Menschengruppen, also Adler, Löwe, Stier, gibt es aber auch zugehörige Wesenheiten in der Sonne jetzt, die mit denen in starker Verbindung stehen. Das heißt, es gibt also, wenn man so will, Adler, Löwe und Stiergeister, die also besonders mit diesen jeweiligen Menschengruppen zu tun haben. Das sind nicht, Steiner schreibt an der Stelle, engelartige Wesenheiten, aber es sind nicht die Engel jetzt gemeint, die da ihre Ich-Entwicklung drinnen machen, es sind höhere. Und die haben natürlich auch also einen deutlichen Einfluss auf die Gestaltung des Ganzen und man muss aber sagen, dass natürlich die Entwicklung des Leibesgefäßes selber, der Leibeshüllen selber, am stärksten erfolgt, wenn sie auf der Nachtseite sind, eben dort, wo sie ihre Eigenheit geltend machen. Also da beginnt es wirklich einen eigenständigen, typischen Charakter zu bekommen und sich zu differenzieren. Und da spielen eben gerade dann die Engelwesenheiten oder die damals auf dem Sprung da sind, also ihre Menschheitsentwicklung durchzumachen, da entwickeln sie halt diese luziferischen Wesenheiten. Die wirken in dieser Beziehung am allerstärksten mit. Und das heißt, die bereiten am allerstärksten diese Leibeshüllen dafür vor, dass dann auf der Erde irgendwann der Zustand kommt, wo sich ein einzelnes Ich wirklich drinnen verkörpern kann. Weil mit diesem Abschnüren von der ganzen Welt der Hierarchien bereiten Sie eigentlich vor, dass jetzt ein einzelnes Ich da drinnen leben kann. Sagt, ich habe da drin meine eigene Seelenwelt. Ein Ich mit seiner eigenen Seelenwelt. Das ist sozusagen das Ziel, das Sie anstreben.
Eigene Leibeshülle.
Und eigene Leibeshülle, genau. Genau. Und diese eigene Leibeshülle dann noch möglichst differenziert. Eigene Leibeshülle ist ja eine Entwicklung, die schon lange sich vorbereitet hat, schon letztlich am alten Saturn gab es zumindest die einzelnen Wärmekörper. Also da hat die Differenzierung am frühesten begonnen. Aber dass es jetzt bis ins Seelische hineingeht, das ist ein Ergebnis der alten Mondenentwicklung und insbesondere den luziferischen Wesenheiten zu verdanken. Und nur denen haben wir es zu verdanken, dass dann überhaupt während der Erdentwicklung der Mensch fähig wird, sich vollständig in dem Gefäß zu inkarnieren. Das ist überhaupt das erste Mal der Fall, dass sich der Geist, also ein Ich, vollständig bis ins Physische hinein inkarnieren kann, gab es vorher nicht. Sondern nur Fühlfäden hinein. Und vielleicht zum Abschluss jetzt noch ein Bild dazu. Man hat also diese Entwicklung jetzt, die kommt vom alten Saturn, also vom alten Saturn über die alte Sonne, über den alten Mond. Diese ganze Entwicklung prägt unsere Leibeshüllen. Also da entsteht der physische Leib als Wärmeleib, wird da ein Luftleib, nimmt zusätzlich den Ätherleib auf, also die Lebenskräfte, das kommt dazu, also da ist physischer Leib, da ist Ätherleib, da kommt noch dazu der Astralleib. Und da ist es nur Wärme. Das ist ein bisschen gut klein, das kann ich da nicht da. Da kommt das Luftelement dazu. Und da das Wasserelement. So, damit entsteht schon eine sehr, sehr differenzierte Leibeshülle jetzt. Alles das zusammen und insbesondere jetzt ab dem Mondendasein, aber stark geprägt, auch in seiner Gestaltung mitgeprägt von den luziferischen Wesenheiten, kommt auch dazu. Also da ist der Luzifer auch sehr wichtig. Und jetzt auf der Erde kommt dazu das Ich, das menschliche Ich, und es kommt das Erdelement. Jetzt habe ich Schriften davon, aber es ist Erdelement. Alles das, was darüber kommt, drückt sich insbesondere aus im menschlichen Kopf. Alles das ist die Anlage zum menschlichen Kopf. Da haben wir alles drin, aber den ganzen Kosmos eigentlich drinnen. Und sehr differenziert. Und der Rest, der dran hängt, und insbesondere auch das ganze Rückgrat und Rückenmark, das kommt von der Erde. Also der restliche Körper, aber insbesondere anfangen jetzt mit dem Rückenmark, und da ist insbesondere auch im Rückenmark besonders stark diese luziferische Wirkung drinnen.
Also die ganze Wirbelbildung da hinten.
Aber warum bin ich die Ohren mit den Löwen zusammen? Also wenn ich mir das so anschaue.
Die Ohren mit den Löwen. Naja. Ich meine, die Ohren sind sehr vielfältig. Das werden wir uns aber nächste Woche genauer beschäftigen noch. Weil ich möchte es nämlich nur als Einleitung. Und da kommen wir jetzt hängt es natürlich mit Paradieses Bild zusammen. Wenn man es jetzt anschaut, der Kopf, so wie er als Kopf jetzt herauskommt, wobei man sich allerdings denken muss, den Kopf relativ weich gestaltet. Also sehr, sehr, sehr weich, weil diese ganz starke Verhärtung, da kommt dann das Arimanische schon hinein. Also das sehr weich gebildet, das Rückenmark auch noch relativ weich gebildet und beweglich. Dann habe ich eigentlich ein Bild, also so den Menschenkopf von mir aus, jetzt so irgendwie, und dran so ein sehr bewegliches.
Schlange.
Genau, haben wir die Schlange.
Anatasch.
Das ist. Anatasch.
Und dieses Zusammenspiel jetzt zwischen der Sonne und dem unteren, oder zwischen den höheren Wesenheiten und der Schattenseite sozusagen, ist das dann auch die Nervendätigkeit, die sich dann dadurch bilden kann?
Ja, auch, klar, weil spielt dann auch schon das Arimanische auch zum Teil hinein, aber auch mal zunächst das Luziferische. Weil das Luziferische wendet das Lichtelement ins Elektrische um. Und die elektrischen Impulse gehen durch die Nerven durch. Und der Luzifer ist eigentlich gerade der den Lichtäther in die Elektrizität umwandelt. Das ist der Luzifer nämlich. Der Ariman macht dasselbe dann für den Klangäther, der den Magnetismus umwandelt. Aber der Luzifer, die luziferischen Kräfte sind die den Lichtäther fangen, und wenn er gefangen wird, wird er zur Elektrizität.
Das heißt,
daher, in einer gewissen Recht sagen heute die Physiker, aha, Licht ist eine elektromagnetische Welle. So, was sagen sie nicht? Sie sagen nichts anderes, also das ist der gefangene Licht- und Klangäther, wie er durch Luzifer und Ariman gefesselt wurde. Das ist das, was man nämlich physikalisch messen kann dann. Nichts anderes. Das ist völlig richtig. Nur sie vergessen halt das Wichtigste, das Eigentliche, nämlich den Licht- und den Klangäther. Der nur verfälscht wurde dadurch, dass er gefangen wurde.
Das heißt, wenn es blitzt, wenn wir so Blitz am Himmel sehen, ist da der Luzifer am Werk?
Naja. Es ist noch wesentlich komplizierter, da offenbaren sich dadurch auch noch viel, viel höhere Wesenheiten. Ah. Also bis zu den Cherubim hinauf geht es.
Im Blitz?
Im Blitz, ja. Also das. Aber natürlich spielt immer eine luziferische und auch arimanische Erscheinung auch immer mit eine Rolle, um nämlich die Erscheinung als solche zustande zu bringen. Aber was wirklich dahinter steht, sind ganz hohe Wesenheiten. Also Gott im Gewitter oder so und Dinge, also da, was aufreißt, stehen noch viel, viel höhere dahinter. Aber die Art, wie es in Erscheinung tritt, dann hier auf Erden, da spielen natürlich Luzifer und Ariman eine große Rolle. Aber sie sind nicht die, die das auslösen eigentlich. Sondern das sind die, die eigentlich nur die Erscheinung, könnte man sagen, verfälschen. In gewisser Weise. Und so ist es auch in uns im Grunde, weil wenn wir denken oder so Gedanken entwickeln, geht eigentlich auch dauernd ein Gewitter da durch. Im Grunde funkt es da dauernd. Also wenn wir eine zündende Idee haben,
Licht auf.
Da geht aber Licht auf, tut sich ja elektrisch auch was drinnen. Und da ist auch, aber die eigentliche Ursache ist nicht die Elektrizität, die wird halt bewirkt durch den Luzifer. Und der Ariman macht dann was Magnetisches von mir aus auch dazu. Aber die Ursache liegt ganz woanders, noch höher eben. Indem wir wirklich aus dem Geistigen schöpfen. Wenn wir es tun. Das ist nur dann, wenn der Mensch so träge wird, dass er sozusagen wirklich nur mehr das Gehirn denken lässt, dann ist es wirklich nur mehr elektrische Geschichte im Großen und Ganzen. Das ist nämlich das Tolle, weil alle Gedanken, die wir jemals gedacht haben bereits und die fertig sind, in allen Kombinationen das hervorzubringen, das kann das Gehirn mit Hilfe Ahrimans und Luzifers alleine. Dazu muss kein geistiger Einschlag mehr da sein. Das heißt, wenn heute das Denken und überhaupt die Seelentätigkeit, das Ganze schon gleich als bloße Gehirntätigkeit dargestellt wird, so ist wieder ein Kern der Wahrheit drinnen, dass nämlich es heute durchaus schon möglich ist, dass wir Bewusstseinserscheinungen haben, in denen wir Gedanken und so weiter erleben, die rein durch diese physikalische, wenn man will, Tätigkeit hervorgebracht werden. Aber nur, weil einmal die Gedanken da hineingeprägt wurden und jetzt lässt man sozusagen, das ist fast wie wenn ich eine Tonbandkassette wieder abspiele. Immer wieder abspiele. Aber einmal muss ich ja wirklich besprochen haben. Und jetzt höre ich mir halt immer wieder dieselbe Sendung an oder ich kann es zerschnibbeln und anders zusammenstellen. Und dann klingt es jedes Mal anders und kriegt einen anderen Inhalt. Das geht, aber da ist nichts wirklich Schöpferisches mehr dann drinnen. Dann ist es nur ein Kombinieren der toten Stücke, die halt in allen möglichen Kombinationen neu zusammenwürfeln. Ja, also auf was ich jetzt jedenfalls hinaus wollte, der Schlussding, das ist die Schlange.
Jetzt ist sie heraus.
Jetzt ist sie heraus. Jetzt ist sie heraus.
Schaut's vor. In dem Sinn wollen wir dann nächste Woche weiter tun.